Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das biblische Wort über diesen Tag und der heute neu beginnenden Woche steht im 2. Timotheusbrief. Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Als Eingangslied haben wir die Vertonung eines Psalms der Bibel gesungen. 150 davon finden sich in einer Sammlung des Alten Testaments, einige weitere an anderen Stellen der Bibel. Auch im Neuen Testament begegnen sie uns vereinzelt. Was noch neu ist und recht selten, heute ist ein Psalm als Predigttext vorgeschlagen. Alles, was im Menschen ist, alle menschlichen Regungen finden in den Psalmen Ausdruck und Sprache. Bitte und Dank, Freude und Lob, Trauer und Klage werden zu Gott gewandt zum Gebet. Lasst uns, wie wir es jeden Sonntag tun, mit einem Psalm beten. Wir sprechen ihn im Wechsel. Ich bitte die Orgelseite mit mir zu beginnen. Sie finden ihn in den kleinen blauen Heftchen, Nummer 65. Die Gerechten freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.
Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, meinen Herrn, der vom Tode errettet.
Gebt Gott die Macht, seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Er wird dem Volk Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott. Kommt, lasst uns anbeten. Wir haben einen Gott, der da hilft und einen Herrn, der vom Tod errettet. Wovor müssen wir uns fürchten? Worüber machen wir uns solche Sorgen? Warum fühlen wir uns trotzdem manchmal allein? Du weißt es, Gott. Herr, erbarme dich. Er sagt es uns zu. Wir haben einen Gott, der da hilft. Lob singet ihn und erhebet seinen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
Der Herr sei mit euch. Unser Gott, wir danken dir, dass du hörst, wenn wir beten. Und auch wenn wir keine Worte finden oder uns der Mut fehlt, sie dir zu sagen, du weißt, wer wir sind, was uns traurig macht und was uns Mut gibt, was uns freut und was uns fehlt. So lass du, Gott, unser Vertrauen wachsen, dass du ein Gott bist, der hilft. Das bitten wir im Namen Jesu, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert in Ewigkeit. Zur Lesung des Evangeliums bitte ich Sie aufzustehen und die Kerzenkinder nach vorn zu kommen.
Wir hören die Lesung zum heutigen Sonntag aus dem Johannesevangelium, die Auferweckung des Lazarus. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest vor Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Er spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr: Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilends auf, kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Haus waren, sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen, sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und er bebte und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden: Siehe, wie er ihn lieb gehabt hat. Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat dem Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht: Heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Halleluja. Zusammen bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Unterstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Den Kindern wünschen wir eine schöne, gesegnete Zeit im Kindergottesdienst. Wir singen "Ich lobe meinen Gott". Es ist ein kurzer Gesang. Wir singen ihn einmal auf Deutsch und wiederholen ihn noch einmal. Und dann schauen Sie selber, ob Sie Deutsch oder auch den französisch abgedruckten Text singen möchten. Ist es eigentlich eine Unmöglichkeit, die Quadratur des Kreises über einen Psalm zu predigen? Ein Psalm, der will gesungen werden, der will gebetet werden, für mich allein oder in der Gemeinde, in einer Gruppe. Der möchte gerne erklingen, der möchte so einen Raum füllen und dann auch mal stehen bleiben dürfen. Also das heißt, so einen Moment Zeit bekommen, dass auch ein Echo entstehen kann, dass ich Worte höre, zugegeben alte, manchmal fremde, manchmal doch aber auch vertraute Worte, die etwas auslösen in mir und die mich ermutigen, eigene Worte zu finden für das Lob Gottes und für das, was immer ich auszusprechen habe. Insofern, man kann einen Psalm natürlich wissenschaftlich erforschen, man kann über ihn eine Vorlesung halten, aber ob man über ihn predigen kann, na gut, es ist einen Versuch wert. Ich lese uns den 16. Psalm aus dem Alten Testament, der Predigttext für heute. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Herr, schenk mir ein Herz für dein Wort und ein Wort für mein Herz. Amen. Liebe Gemeinde, die Sammlung der Psalmen, ich finde sie eines der schönsten Bücher im Alten Testament, ja in der ganzen Bibel. Warum? Weil die Psalmen ein Ort sind, an dem du, so würden wir das heute wohl sagen, einmal alles rauslassen darfst. Wirklich alles, was in dir ist. Sogar solche Emotionen, von denen du noch gar nicht wusstest, dass du sie überhaupt im Herzen trägst, die dir bisher gut versteckt blieben oder du hast sie gut versteckt gehalten, weil manches, was in mir ist, Menschen irritieren könnte. Oder weil es meinem positiven Selbstbild von mir nicht so ganz entspricht. Oder ich lasse es nicht raus, weil es könnte Streit geben, in Konflikte führen. Oder weil sich das nicht gehört, so zu reden, weil man so nicht spricht. Die Psalmen, sie sind eine Erlaubnis. Eine Erlaubnis, und zwar von allerhöchster Stelle, zu dem zu stehen, was immer in mir sein mag, was immer sich da drin regt, in Herz und Verstand und Gefühl, an Licht und Schatten, an Gutem und Bösem und allem, was in Grauzonen dazwischen liegt. Die Psalmen, sie geben mir nicht nur die Erlaubnis, sondern auch, wo sie mir fehlt, und das ist öfter der Fall, wo sie mir fehlt, geben sie mir auch die Sprache, die Worte dafür. Wir könnten uns jetzt Gedanken machen über das Recht der sogenannten Rachepsalmen. Uns ist, glaube ich, allen klar, dass da Sachen aufkommen können, die nicht nett sind, die nicht freundlich, nicht höflich und zivilisiert, politisch völlig unkorrekt sind. Und doch sind sie ja da, solche Gefühle und Gedanken, solche Wünsche und Fantasien. Ich kenne sie von mir. Und genauso die anderen, die Unzufriedenheit, das Gefühl, zurückgesetzt zu werden, vielleicht gedemütigt zu sein, zu kurz gekommen, nicht gesehen zu werden, von oben herab behandelt, gering geschätzt. Solche Dinge, die dürfen wir nicht im Untergrund, hier innen drin versteckt, einfach so wabern lassen, dass sie vielleicht noch in unserem Unterbewusstsein ihr Unwesen mit uns treiben. Die muss ich mal, auch wenn es unangenehm ist für mich und andere, die muss ich mal mindestens vor mir selber ausgesprochen haben. In dem Moment nämlich, wo etwas in Worte gefasst wird, kann ich anders damit umgehen. In dem Moment, wo etwas in Worte gebracht wird, kann ich anders damit umgehen. Weil ich ein ganz klein wenig Abstand schaffe. Wenn ich mal in Worten in den Raum hineingestellt habe, dann kann ich auch umstellen. Was ich mal auf ein Blatt geschrieben habe, damit kann ich umgehen. Das kann ich hierhin oder dorthin legen. Das kann ich oben oder unten anstellen. Ich kann es mir aus einer gewissen Distanz anschauen und überlegen, was ich heute jetzt damit machen möchte. Okay, das ist meine Wut, aber das bin nicht ich nur. Ich bin mehr, immer mehr als meine Wut. Ich kann mich zu meiner Wut so oder so stellen, aber dazu brauche ich eine Chance, eine Gelegenheit. In Worte gefasst, damit meine ich jetzt natürlich nicht Hassparolen auf Wände geschmiert oder ins Netz gestellt. Das sind explosive Kurzschlüsse. Da bleibe ich getrieben von ich weiß nicht welchen Emotionen und kriege im Gegenteil überhaupt keinen Abstand dazu. Parolen schaffen nicht diesen vielleicht ganz kleinen, aber doch so wirksamen Abstand, in dem ich nämlich wieder Herr, Herrin meiner selbst, meiner Gefühle und meines Lebens werde und es mir ein wenig gelingt, mein Leben und mich selbst wieder in die Hand zu nehmen und nicht ausgeliefert zu sein dem, was da drin sich alles abspielen kann. Die Psalmen geben Worte, Ausdruck, etwas Abstand und vor allem eine Richtung. Sie geben eine Richtung, eine heilsame, eine hilfreiche Richtung. Sie richten mich noch einmal mit allem, was in mir ist, zu Gott aus. Dabei muss noch gar nicht klar sein, wer Gott gerade für mich ist, der, an dem ich massiv Zweifel habe, mich frage, wo bist du eigentlich gerade? Oder der, bei dem ich mich sehr geborgen weiß, der mich liebevoll anspricht oder sich vielleicht heute mal entzieht und nicht greifbar wird für mich. Mit allem, diesem allem wenden sich die Psalmen an Gott. Auch mit der Frage nach ihm, wo bist du denn eigentlich gerade? Wie kannst du so etwas geschehen lassen? Was ist denn hier los in deiner Welt? Das war jetzt fast schon zu viel Negatives, denn der Psalm 16, er ist nun ein ganz und gar positiver, froher Psalm. Eine ganz große Freude drückt sich hier aus. Dankbarkeit, gute Erfahrungen mit Gott und mit den Menschen kommen zur Sprache. Und das auf eine Weise, dass erstens der ganze Mensch mit seinem Körper, wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, mit Herz, mit der Leber und den Nieren, mit Haut und Kehle, in der der Atem sitzt, einbezogen ist. Der ganze Mensch mit allem. Und zweitens, sogar der Tod macht nicht mehr so große Angst. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und es jubelt meine Leber, denn mein Fleisch mit Haut und Haar ruht in Sicherheit und meine Seele, die Kehle, durch die mein Atem mich lebendig macht, ist meine Lebenskraft. Und du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe, denn du, Gott, tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Menschen, die mich danach fragen, gebe ich manchmal folgende Übung mit der ich selbst gute Erfahrungen gemacht habe. In einem ähnlich positiv gestimmten Psalm, Psalm 136, auch genannt das große Hallel, das große Loblied. Dieser Psalm zählt auf, was Gott dem Volk Israel, was er uns alles an Gutem getan hat und bringt jedes Einzelne davon mit einem Refrain vor Gott. Das klingt dann so. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Er hat uns aus der Sklaverei in Ägypten geführt, denn seine Güte währet ewiglich. Er hat sein Volk durch die Wüste geführt, denn seine Güte währet ewiglich. Und so weiter. In dieser Übung bitte ich dann diesen Psalm im Blick auf die eigene Lebensgeschichte, meine eigenen Erinnerungen fortzuschreiben. Er hat mich als Jugendlicher aus Einsamkeit geholt und mich im Sportverein und dann in der Gemeinde Freunde finden lassen, denn seine Güte währt ewiglich. Er hat mir geholfen, mein Examen zu bestehen, denn seine Güte währt ewiglich. Er hat uns in schweren Zeiten in unserer Ehe beieinander gehalten, denn seine Güte währt ewiglich. Er hat mich gut in meinen Beruf finden lassen an Orten, die immer gepasst haben, denn seine Güte währt ewiglich. Er lässt mich mit meiner Frau in einem wunderbaren Pfarrhaus wohnen, jedenfalls noch für eine kleine Weile, denn seine Güte währt ewiglich. Er hat meiner Kollegin und mir dieses Jahr so richtig nette Konfirmandengruppen geschenkt. Davor auch schon mal, denn seine Güte währet ewiglich. Natürlich, ich glaube, das merkt ihr, das merken sie, setzt das voraus, dass ich den Worten etwas Zeit und Raum gebe, dass sie in mir eine Resonanz und Antwort finden können. Das braucht's dann schon. Psalm 16. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Achtung, jetzt kann natürlich auch Folgendes passieren, wenn ich dem Resonanz und Raum geben möchte. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Was fällt mir, ohne dass ich nachdenken muss, ein? Ja, also so gut möchte ich es auch mal haben. Fett erben, dass ich mir einfach ein Haus kaufen kann und keine Sorgen mehr habe, ob die Rente reicht. Als Mutter muss ich schuften, obwohl ich gern etwas mehr Zeit für die Kinder hätte, damit am Monatsende noch Essen auf den Tisch kommt. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht gerecht sein. Das hat jetzt natürlich nichts mit dem Psalm zu tun. Und dann doch wieder ganz viel. Die Psalmen sind eine Schule des Gebets für Jüdinnen und Juden, für Christinnen und Christen und solche, die es werden wollen. Sie geben einen Raum, ins Gebet, ins Gespräch mit Gott zu finden. Mit meinem Einschub zum Thema Erben habe ich vielleicht noch nicht ins Gebet gefunden. In den Psalmen liegt die Ermutigung wirklich für alles, was mich angeht und umtreibt, für alles Worte zu finden und, wenn ich darin einen Schritt weiter gehen möchte, genau daraus wie im Psalm ein Gebet werden zu lassen. Dafür ändere ich vielleicht gar nichts an meiner Klage. Diese reichen Erben, die Welt ist ungerecht. Aber sie bekommt eben nicht nur einen Raum, wird mal in Worte gefasst, ich merke, was mich da so umtreibt und ein bisschen auch zermürbt, sondern sie bekommen auch eine Richtung, diese Worte. Und darin kann sich etwas verändern. Ich habe das nicht in der Hand, aber vielleicht, wenn ich nun noch etwas länger dabei bleibe, darin mich selbst und Gott ernst nehme, kommt vielleicht nicht als nächster, aber als dritter und vierter Gedanke die Idee, das ist doch eigentlich auch was Schönes, dass Menschen erben können. Wie gut, dass es das auch gibt. Wie schön, dass jemand nicht alle Kraft fürs Geldverdienen einsetzen muss, sondern noch etwas mehr Kraft und Zeit einsetzen kann als andere für die Gesellschaft, für soziales Engagement, für seine, für ihre Mitmenschen. Ich bin eigentlich dankbar, dass es das gibt in unserer Gesellschaft, das vererbt wird. Der Beter, die Beterin im Psalm 16 freut sich über liebliches Land, auf das das Los gefallen ist, ein schönes Erbteil. Wir wissen nicht, ob das hier noch so ganz wörtlich gemeint ist, ein Erbe, oder damals schon für ein Bild geworden war, für alles Gute, das als Geschenk empfunden wird, das hilft zu leben, das Freude macht. Denn seine Güte währet ewiglich. Ich weiß, wem ich es, ich weiß, wem ich mir verdanke. Auch das verändert etwas. Ich glaube, hier spricht und hier betet ein Mensch, der das nicht erst, das Beten, das nicht erst seit gestern tut. Er, sie hat schon länger in Gott ein Gegenüber gesucht und gefunden, wie hier die eigene Freude zu Gott ausgesprochen, sicher auch schon manche Traurigkeit zu ihm getragen, Höhen und Tiefen des eigenen Lebens, kleine alltägliche und größere Dinge, was unser Leben eben so ausmacht jeden Tag. Das ist eine Übung, das darf man nicht verschweigen, das fällt uns nicht in den Schoß. Das funktioniert nicht einfach von selbst, von heute auf morgen. Es übt sich ein im Lauf der Zeit und im Lauf eines Lebens. Dabei aber wächst Vertrauen. Es werden immer mehr und mehr Dinge, mit denen ich mich lerne, Gott anzuvertrauen. Meine Resilienz, so nennen wir das heute, wird größer. Ich finde einen aufrechten Stand und Gang. Auch in den Wechselfällen meines Lebens. Dann werde ich mich auch manchmal fühlen wie ein glimmender Docht oder ein geknickter Halm im Wind, aber wissen, dass Gott den Docht nicht ausblasen und den Halm nicht brechen wird. Mein ganzer Mensch wird sicher wohnen, denn du wirst mich nicht im Tod lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir doch kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle, ewiglich. Die Hoffnung über den Tod hinaus, sie ist im Alten Testament lange kein Thema. Das Alte Testament ist in seinem Betrachten und Erzählen ganz und gar diesseitig orientiert, auch wenn es von Gott und besonders wenn es von seinem Segen spricht. Da geht es um handfesten Alltag, um die alltäglichen Dinge des Lebens, die Familie, den Besitz, das Auskommen, die Ernte, die Tiere. An ewigem Leben ist da lange überhaupt kein Interesse. Die Toten, sie können doch Gott nicht loben, heißt es lange. Auch hier brauchte es Zeit, und das kann man eben an der Bibel so wunderbar ablesen. Das fällt nicht von heute auf morgen in den Schoß. Es braucht Zeit, dass Vertrauen wächst. Und das spürt man, finde ich, diesem Psalm sehr ab. Hier hat ein Mensch Gott kennengelernt. Und je mehr ich Gott kennenlerne und je größer er mir wird, desto mehr traue ich ihm zu. Das ist genau wie bei Menschen. Über längere Zeit machen wir Erfahrungen miteinander. Vertrauen kann wachsen. Irgendwann weiß ich, dass ich mich auf dich verlassen kann. Solches Vertrauen, das weiß ich auch, kann manchmal enttäuscht werden, Schaden leiden. Es kann mühsam sein, es wieder aufzubauen. Aber solche Mühe ist das unbedingt wert. Zu Menschen und zu Gott hin. In diesem Psalm 16 spricht ein Mensch, der Vertrauen gelernt und bewahrt hat. Vertrauen, dass Gott die Welt erschaffen und den Menschen das Leben geschenkt hat und darum auch der Tod uns von ihm nicht wird trennen können. Gott ist größer. Zum Schluss Dietrich Bonhoeffer, Theologe und Widerstandskämpfer gegen Hitler und darum kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges hingerichtet. Er hat ein kleines Büchlein über die Psalmen geschrieben. Bonhoeffer, er hat mit den Psalmen gelebt und gebetet. Und er hat angehende Pfarrer der bekennenden Kirche im Seminar gelehrt, dieses Bibelwort, das sie einmal predigen sollen, erst einmal für sich selber etwas bedeuten zu lassen. Das war nicht selbstverständlich damals. Die letzten Wochen seiner Haft hat Bonhoeffer mit Männern und Frauen aus vielen Ländern verbracht. Mit Russen, Engländern, Franzosen, Italienern und Deutschen. Ein englischer Offizier ist unter ihnen, Payne Best, der später schreibt: Bonhoeffer schien mir immer eine Atmosphäre von Glück, von Freude über jedes geringste Lebensereignis und von tiefer Dankbarkeit über die bloße Tatsache zu verbreiten, dass er lebendig war. Er war einer der sehr wenigen Menschen, die ich jemals getroffen habe, für die Gott real und immer nahe war. Der Offizier schildert, dass Bonhoeffer kurz bevor er zur Hinrichtung abgeführt wurde, ihn beiseite genommen hatte und sagte: Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Mein ganzer Mensch wird sicher wohnen, denn du wirst mich nicht im Tod lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle, ewiglich. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Und darum singen wir jetzt ein Osterlied. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr in der Kirche mit Schulpfarrer Dirk Kutting. Herzliche Einladung auch zum ökumenischen Friedensgebet am Mittwoch um 18 Uhr in unserer Kirche. Die Kollekte des vergangenen Sonntages für die Jugendwerkstatt Gießen erbrachte 167,23 €. Herzlichen Dank allen Gebenden. Gott segne Sie und auch die Verwendung dieses Geldes. Heute ist die Kollekte bestimmt für die Arbeit der Diakonie in Hessen. Wir sind da mal solidarisch. Mit vielfältigen sozialen Diensten bietet die Diakonie Hessen umfassende, tatkräftige Unterstützung für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die Kollekte dient für Soforthilfen für Menschen in Not, aber auch für übergeordnete Aufgaben wie für die Gewinnung von Fachkräften, für die soziale Arbeit und die Begleitung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Vielen Dank für alles, was Sie hierzu teilen möchten. Wir hörten als Orgelvorspiel von John Bennett Voluntary in F-Dur und werden vom gleichen Komponisten zum Ausgang hören, das Trumpet Voluntary in D-Dur. Lasst uns beten und dazu aufstehen. Unser Gott, wir danken dir, dass wir trotz aller Gefahren für Leib und Seele bisher am Leben geblieben sind. Aus Schwierigkeiten hat es einen Ausweg gegeben. Krisen haben wir überstanden. Andere Menschen haben uns durch Worte und Taten geholfen. Du hast unser Leben gnädig bewahrt.
Wir bitten dich für alle, die in diesem Augenblick vor dem Abgrund stehen. Für die Hungernden und die, die aus ihren Häusern gebombt werden. Für die Kranken und die Sterbenden. Für die Einsamen und die, die keinen Sinn mehr sehen. Für die, die am Glauben verzweifelt sind. Für die, die Schluss machen wollen mit ihrem Leben, hilf allen weiter. Sorge dafür, dass Menschen sich um sie kümmern.
Wir bitten dich für die Menschen in Niederösterreich, Tschechien und Polen, die von Wassermassen bedroht ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen. Wir bitten für die Einsatzkräfte und alle, die helfen, und dass nicht mehr Menschen zu Schaden kommen.
Wir bitten dich für alle, die in den verschiedenen Nöten und Gefahren heute Beistand leisten wollen. Für Ärztinnen, Seelsorger und Sozialarbeiter. Für Politikerinnen und Wissenschaftler, für alle anderen und auch für uns. Um Mut und Tatkraft, um Ausdauer und Fantasie, dass wir miteinander füreinander da sind und einander das Leben erträglich machen.
Deine Liebe ist tiefer als unser Hass. Deine Macht ist größer als alles Elend. Dein Erbarmen ist stärker als alle Gefahr. Du hältst unser Leben. Du bist das Heil und die Rettung dieser verlorenen Welt. Darum loben wir dich, den Vater, der uns das Leben gegeben hat, den Sohn, der sein Leben für uns gegeben hat, und den Heiligen Geist, der uns lebendig macht. Lasst uns in einem Moment der Stille Gott sagen, was wir ihm persönlich sagen möchten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gehen in diese Woche und alles, was vor uns liegt, unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen.
auf Seele Gott zu loben. Wir singen die Strophen, drei Strophen des Liedes aus dem kleinen blauen Heft. Ein Hinweis, wir singen nach der Melodie »Wie lieblich ist der Maien«, so wie sie uns aus unserem klassischen Gesangbuch bekannt ist. Also lassen Sie sich nicht durch die abgedruckten Noten irritieren.
Thank you.